Ja, lob den Herrn für diese Zeit. Es ist gut, wieder mit allen Heiligen Gemeinschaft zu haben. Ach, wir kommen gleich zum Punkt heute Abend für die Einleitung. Es ist nicht so einfach, eine Einleitung für diesen Brief zu haben. Gell? Aber ich glaube, wir fangen einmal mit dem ersten Vers von dem Brief von Petrus. Ich nehme an, wir haben alle schon den Brief mehrmals durchgelesen, gell, in dieser Zeit, als Vorbereitung für die Konferenz. Und mein Anliegen heute Abend ist, von Anfang an hier, dieses Wort Petrus, Apostel Jesu Christi. Wir wissen, dass von allen Aposteln in der Bibel, im Neuen Testament, Petrus wurde sehr, sehr oft erwähnt. Obwohl vielleicht viele schätzen die anderen Apostel mehr, aber Petrus ist so oft erwähnt, wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien lesen, Petrus, diesen Namen kommt so oft her. Warum? Weil er ein wichtiger Apostel ist, den der Herr benutzt, besonders für den Anfang, für die Eröffnung seines Werkes. Erinnere, was der Herr gesagt hat. Ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben. Und so Petrus hier ist sicherlich wichtig für uns, um ein bisschen ihn zu kennen und näher zu kennen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Man kann sagen, er ist eigentlich der erste Apostel. Auch sehen wir während Pfingsten, er war der Erste, der aufgestanden ist und hat solch ein Wort kurz lebendig gesprochen durch den Heiligen Geist natürlich. Und an jenem Tage sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen, getauft. Der Herr hat ihn benutzt. Und warum sage ich das? Weil viele haben die Vorstellung, wir brauchen keine Menschen. Wir wollen nur Jesus Christus folgen. Das klingt gut aus. Aber wir müssen heute Abend klar erkennen, der Herr kann nicht sprechen. Natürlich, er kann. Aber er redet durch Menschen. Ob wir wollen oder nicht, er braucht die Menschen. Und deshalb möchte ich heute anhand von diesem Brief ein bisschen Gemeinschaft haben über Petrus. Als der Herr das erste Mal zum Petrus erschienen ist, sehen wir das zum Beispiel in Lukas, wenn wir Lukas Evangelium sehen, Kapitel 5, Vers 6 bis 8 oder bis 11. Was war die Reaktion von Petrus, als er Jesus gesehen hat oder als Jesus ihm begegnete? Wer war Petrus? Was war sein Hintergrund? Wenn wir Lukas lesen, Kapitel 6, was sagt der Petrus? Ich bin ein Sünder. Ja. Selbst hat er dem Herrn gesagt, komme nicht so nah zu mir, weil ich ein Sünder bin. Ein Sünder. Sogar er war ein Fischer, ein Fischermann. Ein Fischer. Wir wissen, dass ein Fischer dieser Beruf hat, ist nicht so fein. Sie sind alle sehr rau. Nicht feine Menschen wie alle denen in Jerusalem, sondern er war wirklich kein sogenannten feiner Mensch. Auch vielleicht nicht so ausgebildet wie viele andere. Wir denken, wenn der Herr Menschen beruft, sollte er doch mehrere Menschen wie Paulus berufen, oder? Wenn du Menschen erwählst, um ein Mitarbeiter zu sein, wen wirst du dann wählen? Wir reden hier von der Erwählung, gell? George, wenn du Menschen suchst für Mitarbeiter, wen wirst du suchen? Wohin wirst du gehen? Zu den Fischern?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber wohin willst du denn hingehen? An die Universität natürlich wirst du Menschen holen. Natürlich am besten die Professoren selbst, gell? Die Hochgebildeten, die Reichen, nicht die Armen, ne? Die erfolgreiche Geschäftsleute willst du dann wählen, oder nicht? Aber der Herr hat nicht solche gewählt, als ein Apostel zu sein. Er ist zu einem Sünder gegangen, zu einem Menschen ohne irgendeinen religiösen Hintergrund, ein Fischer. Aber sicherlich, das bedeutet nicht, dass Petrus und Johannes und Jakobus nicht ein Herz haben für den Herrn. Sicherlich. Wir wissen, dass einige von ihnen zu der Zeit Johannes den Täufer gefolgt sind. Wie Johannes und Jakobus zum Beispiel. Sie waren Jünger von Johannes. Aber sie haben ein Herz für den Herrn. Und doch, sie haben ein inneres Bewusstsein, dass sie nicht würdig sind. Ich glaube nicht, dass der Herr jemanden ruft, der denkt, er sei so würdig. Nein. Und die erste Reaktion von Petrus: Herr, komm nicht so nah zu mir. Ich bin ein Sünder. Das berührt mein Herz. Das berührt mein Herz. Zum Beispiel auch Petrus, auch Paulus, was sagt er? Ich bin ein Gelehrter. Mein Professor ist Gamaliel, der Beste überhaupt. Und ich bin sogar sein bester Student. Ist das sein Ruhm? Ist das der Grund, warum der Herr Paulus erwählt hat? Was hat Paulus gesagt? Er hat nicht nur gesagt, ich bin ein Sünder. Was hat er gesagt? Ich bin ein Tobi, was hat er gesagt? I'm a chief sinner. Ich bin der größte Sünder überhaupt. Wenn du das nicht erkennst, dann bist du nicht qualifiziert, ein Apostel zu sein. Wer denkt, er sei so würdig, er sei so fähig, er sei so reich, er sei dies und er sei das, dann bleibe in Jerusalem unter Hohenpriestern und Pharisäern und die Schriftgelehrten. Der Herr hat sie nicht gewählt. Der Herr ist nicht zu ihnen gegangen. Der Herr ist zu Petrus gegangen. Zu Andreas, Johannes, Jakobus, zu Nathanael, zu Philipp. Der ist zu solche gegangen und hat sie berufen, folge mir nach. Aber einen Punkt möchte ich euch sagen. Selbst heute unter uns Gläubige bist du schon so vollkommen perfekt. Paulus sagte, wir sind nicht solche, die dem Fleische vertrauen. Meinst du, wir haben heute kein Fleisch mehr? So, es ist so wichtig, Petrus zu kennen. Aber Petrus hat gesagt, Gottes Auserwählung ist durch sein Vorkenntnis. Er kennt die Menschen nicht nur äußerlich, er kennt die Menschen innerlich. Er kennt das Herz. Wir schauen äußerlich nach den Menschen. Aber der Herr schaut in das Herz hinein von den Menschen. Wir haben ansehende Personen, wie Jakobus gesagt hat. Wir sehen die Menschen, beurteilen sie nach außen. Und Jakobus hat das sehr klar bloßgestellt. Ja, sehr klar bloßgestellt. Und so, ich möchte euch nur sagen, die Erwählung des Herrn ist nicht nach dem Äußeren, sondern nach dem Inneren. Selbst nachdem wir so lange im Glauben stehen und wir sind dem Herrn so lange gefolgt, wie Johannes zum Beispiel im Buch der Offenbarung. Er war sogar der geliebte Apostel. Als er Jesus in Offenbarung gesehen hat, was hat er getan? Gejaucht, getanzt, gelobt, gepriesen. Was ist mit ihm geschehen, als er Jesus gesehen hat? Er ist zum Boden gefallen wie ein Toter. Wer nicht Jesus täglich sieht, du denkst, du bist so gut. Du denkst, du bist so qualifiziert. Ich möchte euch nur sagen heute, wenn wir dem Herrn wirklich folgen, je mehr du dem Herrn folgst, desto mehr wirst du erkennen, du bist unwürdig. Nicht, du bist so qualifiziert, ich bin so lange schon in der Gemeinde, dann kann ich alles beurteilen. Gell? Wobei, wenn du so bist, du wirst die Gemeinde des Herrn zerstören. Indem du denkst, dass du so qualifiziert bist, dann am Ende bist du ein Richter. Dann kannst du das Haus des Herrn nicht bauen und nicht nur nicht bauen, sondern eher zerstören. Das haben wir so klar gesehen in den letzten Jahren. Die, die die Gemeinde zerstören, sind nicht die, die neu sind, die nicht viel wissen, sondern die, die zu qualifiziert sind und denken, sie sind jetzt die Verantwortlichen. Und deshalb, wenn wir an Petrus sehen, als der Herr ihn berufen hat, er hat so viele Probleme. Ja. Der Herr muss an ihm so viel arbeiten. So oft hat er ihn korrigiert. Er hat so viel Unsinn geredet, wobei er dachte, er hat richtig gesagt. Jakobus sagte, wir müssen unsere Zunge, was? zähmen. Wisst ihr von Jesaja Kapitel 6, gell, als der Prophet Jesaja diese wunderbare Herrlichkeit gesehen hat? Er hat den heiligen Gott gesehen. So eine wunderbare Vision. Was hat er gesagt? Weh mir, weh mir. Weil ich ein Mensch von unreinen Lippen bin. Denkt ihr, denke ich, dass wir reine Lippen haben? Was haben wir so viel geredet, was Zerstörung bringt für die Gemeinde? Was die anderen Heiligen zum Fall bringen? Was wir gewisse Einfluss ausüben durch unsere lose Zungen und Lippen. Ja. Und gerade Petrus, was der Herr ihn gewählt hat, der Herr hat ihn berufen. Da muss der Herr so viel an diesen Menschen machen. Das müssen wir sehen, ja. Petrus. Besonders diesen Namen, Petrus. Ja. Sicherlich hat der Herr uns alle berufen. Wir sind alle die Berufenen. Wenn wir aber nicht bereit sind, von dem Herrn an uns zu arbeiten und nicht erkennen, dass wir Sünder sind, sogar denken wir, wir sind gar nicht schlecht. Ich bin doch gut. Wer ist gut? Da ist keiner, der gut ist, sagte der Herr. Erinnert ihr, einmal kam ein junger Mann zu Jesus und hat ihn genannt als guter Meister oder guter Lehrer. Leider in Zion haben wir die andere Übersetzung genommen in diesem Vers. Hat der Herr ihm sofort gesagt, warum nennst du mich gut? Da ist keiner, der gut ist, außer einem. Nur Gott ist gut. Haben wir nicht in Römerbrief gelesen? Da ist keiner, der gerecht ist, nicht mal einer. Und du denkst, du bist gut? Wenn jemand mich fragt, oh, meinst du, ich bin ein schlechter Mensch? Habe ich nichts mehr zu sagen. Wer ist denn gut? Bist du gut? Manolo, ich sehe Manolo gerade vor dem Bild, in dem Bildschirm. Niemand ist gut.
Ja, hier bin ich. Ich bin nicht gut. Im Gegenteil.
Siehst du, Manolo ist nicht gut. Und ich bin genauso gut wie er.
Das sind wir zwei. Ja. Aber das ist gut zu bekennen, Bruder.
Amen. Es ist gut zu bekennen, ich bin nicht gut. Sind wir gerecht? Die Schrift sagt, keiner ist gerecht. Haben wir einen guten Verstand? Sind wir verständige Menschen? Römerbrief Kapitel 3 sagt, keiner ist verständig. Deshalb bist du auch verwirrt. Weil wir unverständig sind. Du kennst nicht mal dein eigenes Herz. Wenn wir das nicht erkennen und bekennen vor dem Herrn, dann kann der Herr uns nicht helfen. Geschweige zum Apostel zu machen. Denk nicht, ein Apostel zu sein, ist einfach. Ein Theologe zu sein, ist einfach. Aber ein Apostel, ein Gesandter des Herrn, kann der Herr dich senden? Das ist eine große Frage. Die Gemeinden brauchen Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das hat die Schrift so klar gesagt. Weil wir solche brauchen, wir brauchen. Wir wollen natürlich dem Herrn folgen, das ist klar. Wir müssen dem Lamme nachfolgen. Aber das bedeutet nicht, also dem Lamme nachfolgen, also wo ist er zu folgen? Der Herr redet durch Paulus, durch Petrus, durch Jakobus, durch Johannes, durch Markus, durch Lukas, durch Matthäus, durch dich, durch euch. Denke nicht, dem Herrn, dem Lamme nachzufolgen, ist einfach, okay, ich folge ihm nach. So einfach dem Herrn zu folgen, ist es nicht. Paulus sagt auch, seid mein Nachfolger, weil ich Nachfolger Christi bin. Paulus schrieb zu Timotheus, in Timotheus Brief, alles, was du gesehen hast, was du gehört von mir, auch mein Leiden, auch die Verfolgung, die ich gelitten habe, meine Liebe, mein Verhalten, meine Geduld, folge, sagte er. Und du sagst, wir brauchen keinen Menschen zu folgen. Hat nicht Petrus gesagt, die Ältesten müssen alle Vorbilder sein? Wozu brauchen wir Vorbilder in der Gemeinde? Bist du ein Vorbild? Seid ihr Vorbilder, die die Gemeinde leiten? Selbst in einer Familie, die Eltern müssen Vorbilder für die Kinder sein. Sonst woher sollen dann die Kinder etwas lernen? Nur von deiner Lehre? Nein, die Kinder lernen mehr von deinem Vorbild als nur durch deine Erziehung mit einem Stab. Die Vorbilder sprechen mehr als die Lehre. Wenn du kein Vorbild bist für die Gemeinde, dann sei kein Ältester. Dann sollst du nicht die Gemeinde leiten. Lass die, die Vorbilder sind, die Gemeinde leiten. Sogar hat Paulus zu Timotheus gesagt, sei du ein Vorbild für alle Heiligen. Selbst wenn du noch jung bist. Was sind Apostel, die Gesandte? Wir denken, oh, sie haben so viel geschrieben. Nein, natürlich, heute leben sie nicht mehr. Aber dennoch lernen wir von dem, was sie sagen, was sie geschrieben haben. Und eigentlich, es ist die Schrift des Herrn. Aber der Herr kann nicht dasselbe schreiben, der Herr benutzt die Propheten zu schreiben. Und die Propheten haben damals, wie Petrus gesagt hat, so sorgfältig geforscht. Nicht über die Lehre, sondern über das Leiden Christi und die Herrlichkeit, die danach folgen. Und Petrus schreibt, auch der Herr ist unser Vorbild. Was war das Vorbild? Seine Lehre? Nein, sein Leiden ist das Vorbild. Der Herr ist für uns gelitten und hat uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen folgen sollen, gehen sollen. Was sind das für Fußstapfen? Lehre? Wir können gut sprechen, ich weiß, wir alle können gut reden. Aber was nützt ein gutes Rede, eine gute Rede? Schöne Botschaften, ja, fein. Aber was ist das Ergebnis? Wie sieht das Gemeindeleben aus? Ja? Heute muss ich vom Herzen aus reden. Es geht nicht um die Lehre. Nein. Sondern der Herr muss so viel an uns allem arbeiten, alt und jung. Besonders die Jungen, aber noch mehr die Alten. Und die Gefahr mit den Älteren ist, dass wir sind dann so gefüllt mit Wissen im Kopf, am Ende denken wir, wir sind etwas. Und deshalb selbst Jesaja, wie wir eben erwähnt haben, als er die Herrlichkeit, die Heiligkeit des Herrn gesehen hat, er sagte, weh mir, weh mir. Auch Paulus, als er dem Herrn begegnet hat, ist niedergefallen, blind geworden, weil er gedacht hatte, er hat so viel gekannt. Er denkt, er hat alles gesehen, war richtig. Und er wurde blind. Hat eine große Wendung gemacht. Solche Geschwister, solche Brüder, solche Schwestern brauchen wir in der Gemeinde heute. Wie sollen wir die Neuen, die in die Gemeinde kommen, lernen? Lehre von eurer Botschaft oder von eurem Vorbild? Von eurem Verhalten? Besonders je mehr, dass wir erkannt haben, dass die Wiederkunft des Herrn bald kommt. Was sagte dann 2. Petrusbrief? Was für ein Lebenswandeln sollen wir führen in alle Heiligkeit und Göttlichkeit. Es geht nicht um die Lehre, obwohl wir die Wahrheit brauchen. Aber die Wahrheit ohne das Leben ist Heuchelei. Du redest die Wahrheit, du lebst ein anderes Leben, das ist Heuchelei. Dann sind wir nicht besser als die Pharisäer. Und die Schriftgelehrte und die Ältesten damals und der Hohepriester. Wollen wir die Geschichte wiederholen? Schaue zu, wie der Zustand ist von der Gemeinde, wo ihr seid. Und schaut zu mit eurem eigenen persönlichen Wandeln zu Hause. Auch wenn niemand sieht, wie lebst du? Wie ist deine Beziehung zum Herrn? Der Herr ist lebendig. Ja. Und dann sehen wir auch in Petrus, er hat so viele Fehler gemacht. Niemand ist fehlerfrei. Niemand ist fehlerfrei. Auch als er ein Apostel geworden ist, haben wir gesehen in Galaterbrief Kapitel 1, als er Jakobus gesehen hat und die Brüder, die gekommen sind. Was hat er gemacht? Er hat geheuchelt. Und Paulus musste ihn tadeln, öffentlich. Wir sollen nicht denken, ein Apostel macht keinen Fehler mehr. Nein. Nein, es gibt schon. Aber der Herr hat gewarnt. Und die Aposteln haben auch gewarnt. Paulus hat gewarnt. Petrus hat gewarnt. Dass es viele falsche Apostel und falsche Lehrer geben wird. Und der Herr hat selbst gewarnt, es wird kommen viele falsche Apostel und Lehrer. Das hat der Herr selbst gesagt. Und daher, was müssen wir dann machen? Okay, wir folgen keinem Menschen mehr. Nein, wir müssen Brüder und Geschwister, wir müssen ein geistiges Unterscheidungsvermögen haben. Wir müssen unterscheiden können. Nicht, dass wir niemandem mehr folgen wollen. Nein. Deshalb, wenn ein Prophet redet, sagte Paulus in 1. Korinther 14, müssen alle was? Amen sagen? Was sagte Paulus? Müssen alle unterscheiden. Hat er richtig geredet? Durch den Geist geredet? Ist das schriftgemäß, was er gesagt hat? Wir sollen wie die Bereer sein. Nicht einfach blind folgen. Der Herr hat auch gesagt, diese Pharisäer und Schriftgelehrte, sie sind blinde, blinden Leiter. Das heißt, wenn du blind folgst, dann ist es auch deine eigene Schuld. Warum glaubst du alles? Wenn du einer bist, der dem Lamme nachfolgt, dann musst du alles prüfen. Deshalb sagte auch Paulus, prüfe alles und behalte das Gute. Nach langer Zeit im Hause des Herrn, bei vielen Heiligen, muss ich jetzt euch ein schweres Wort sagen. Wir müssen schon längst wissen, ein Unterscheidungsvermögen zu haben, zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist, was vom Herrn ist und was nicht vom Herrn ist. Der Herr baut seine Gemeinde. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Brüder, die Vorbilder sind, die auch der Herr benutzt. Denn jeder von uns hat verschiedene Gaben nach dem Maß der Gabe Christi. Auch Petrus hat das gesagt. Nicht jeder hat dieselbe Gabe, nein. Wir müssen treu sein, aber die Heiligen, sie müssen alle Unterscheidungsvermögen haben. Und deshalb brauchen wir die Reife. Reifes Zeugnis, die Deutschen sagen, gell? Am Ende von dem Gymnasium, was bekommst du? Ein reifes Zeugnis, dass du reich geworden bist. Nur nach so vielen Jahren im Gemeindeleben bist du reifer geworden. Und wie sieht es aus? Am Ende bist du stolz, du denkst, du weißt alles. Wir brauchen mehr Errettung. Und in Bezug auf die Priester, was sollen die Priester tun? Was sagt Hesekiel zu uns? Die Priester sollen dem Volk beibringen, was heilig ist und was unheilig ist. Was gut ist und was böses ist. Wir müssen dem Heiligen helfen zu sehen, was von oben kommt und was von unten kommt. Jakobus redet von Weisheit von oben und auch Weisheit von unten. Wenn du redest, was für eine Weisheit kommt aus deinem Mund heraus? Ist das auferbauend oder ist das zerstörend? Dann sehen wir bei Petrus zum Beispiel, er hat eine wunderbare Offenbarung bekommen. Das wird der Herr schon uns Offenbarung geben. Offenbarung, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und der Herr hat gesagt, gesegnet bist du, Petrus. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Eine wunderbare Offenbarung. Aber gleich danach hat der Herr gesagt zu Petrus, hebe dich von mir, Satan. So schnell ist es. umgewendet. Nach der Botschaft, eine wunderbare Offenbarung vom Herrn. Nach der Botschaft, dann redet Satan durch Petrus. Das ist sicherlich ein Schock für Petrus. Wenn ich Petrus gewesen wäre zu der Zeit und der Herr wende sich zu mir und sagt, hebe dich, Satan, von mir, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und wie oft verhalte ich menschlich, das heißt von dem gefallenen Fleisch und selbst. Deshalb sagt der Herr zu Petrus, wenn ihr mir nachfolgt, wenn jemand mich nachfolgt, dann muss er sein Selbst verleugnen. Und anstatt zu verleugnen, du sagst aber, Herr, ich bin konfus, ich weiß nicht mehr. Was heißt, du bist verwirrt? Das heißt, du bist in Finsternis. Du bist in deinem Fleisch, du bist in deinem Selbst. Wenn du im Geist bist, bist du klar. Und daher müssen wir bei Petrus, der Herr muss arbeiten und seinen Namen ändern. Was heißt die Namenänderung? Das heißt eine Umwandlung. Von einem natürlichen Simon zu einem lebendigen Stein für den Aufbau Zions. In Zion kann es nicht bestehen, wenn alle natürlichen Menschen dort noch also herumlaufen und so leben in unserem gefallenen Menschsein. Das geht nicht. Deshalb diese Namenänderung ist wichtig. Und was hat der Herr ihnen offenbart für den Aufbau seiner Gemeinde? Oh, ich werde mein Reich herbringen, gell? Sofort? Nein. Er sagt, der Sohn des Menschen muss nach Jerusalem gehen. Wozu? Um viel zu leiden und dann getötet werden. Und am dritten Tage wieder auferstehen. Das können Sie nicht begreifen. Das ist nicht unsere natürliche Vorstellung von dem Aufbau der Gemeinde. Wir kennen nur den Grund der Gemeinde, den Grund der Gemeinde. Was ist der Grund der Gemeinde? Meinst du, wenn du den Grund hast von der Gemeinde, bist du ohne weitere schon Gemeinde? Ist das so einfach? In den letzten 60 Jahren habe ich selber gesehen, bezeugt, nein, das macht uns nicht ohne weiteres zur Gemeinde. Dann, wenn du eine Gemeinde bist, dann musst du noch fragen, eine Lebendige oder einen Toten? Eine brennende oder laue Gemeinde wie Laodicea? Oder eine Gemeinde mit Isabel da? Dann wird der Herr zu der Gemeinde in Thyatira sagen, ich werde euch hinlegen da zu einem Krankenbett und ihr bleibt dort krank. Oder zu der Gemeinde in Ephesus, die schon erste Liebe verlassen hat, der Herr hat zu ihnen gesagt, wenn du nicht Buße tust, ich nehme den Leuchter weg. Wenn du gestern die Gemeinde bist oder wenn ihr gestern die Gemeinde seid, heißt noch längst nicht, dass du heute immer noch die Gemeinde ist. Wo waren die goldenen Leuchter zur Zeit der Apostel? Nach kurzer Zeit später sind alle Leuchter weg. Stattdessen ein Babylon. Wir müssen mit dem Herrn vorangehen. Und die Offenbarung ist nur die anfängliche Offenbarung, was Petrus bekommen hat. Wenn du Petrus siehst, er wird uns sagen, ja, ich habe noch mehr und mehr Offenbarung gesehen. Johannes hat in Offenbarung Kapitel 1 noch mehr gesehen, als Jesus auf dieser Erde war. Mit ihnen. Und so sehen wir, es ist so viel geschehen, was Gott getan hat an Petrus, um ihn zu einem Apostel zu machen. Und der Herr braucht nicht nur einen Apostel, der Herr braucht viele Apostel. Auch Paulus hat seine junge Mitarbeiter als Apostel genannt. Timotheus, Titus, sogar Markus. Aber Markus wurde nicht als Apostel genannt, aber er hat ja, das Markus-Evangelium geschrieben. Aber alle seine Informationen von dem Evangelium von Markus ist eigentlich das Evangelium von Petrus. Du denkst, Petrus hat kein Evangelium geschrieben. Er hat geschrieben, aber durch Markus. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn Markus sagt, ich brauche dich nicht, Petrus. Ja, wenn er das sagte, meinst du, ist er fähig, das Markus-Evangelium zu schreiben? Markus war am Anfang auch nicht so gut. Er ist abgehauen, als er mit Barnabas und Paulus da auf die Reise ging. Deshalb wollte Paulus ihn schon auch also wegschicken. Du bist ja abgehauen, also. Ja. Aber zum Glück Barnabas hat ihn aufgenommen. Und Paulus hat es später erkannt und sagt, ich brauche Markus. Für das Werk, für den Dienst. Markus ist dann später weiter dem Petrus, mit Petrus vorangegangen. Und Petrus hat ihm so viel in Einzelheiten erzählt über seine Erfahrung mit Jesus. Meinst du, wenn Petrus das nicht erzählt, wer sollte Markus das alles erzählen? Ja, Bruder Markus, du bist ja da. Woher soll Markus das alles lernen? Wir sollen alle unsere natürlichen Vorstellungen lassen. Ja. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft des Leibes. Paulus sagte, seid mein Nachfolger, weil ich Christi Nachfolger bin. Das heißt, du folgst jemand nur, wenn dieser Mensch wirklich Jesus Christi folgt. Nicht nur, weil er gut reden kann. Ja, vergiss das. Sondern wir müssen sein Leben, sogar das Ergebnis seines Lebens sehen. Weil sie Vorbilder sein sollen. Und denke nicht nur der Bruder, sondern seine Frau musst du auch merken. Das ist wichtig. Sogar manchmal ist die Frau wichtiger. Wie Eva. Er hat Adam zum Fall gebracht. Deshalb sagte Petrus von Sarah, der dem Mann untertan ist und nicht umgekehrt. So viele Dinge müssen wir alle lernen. Deshalb hat auch Paulus gesagt, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Das ist nicht ohne Begründung. Er hat seine Begründung schon von Genesis Kapitel 1 geholt. Wir müssen von dem Worte Gottes geistliche Dinge lernen. Ja. Die Schrift, die ganze Schrift, es ist sicherlich vom Heiligen Geist geschrieben, aber nicht direkt, sondern durch Menschen. Wenn wir sagen, wir brauchen nicht mehr Menschen zu folgen, dann sollen wir auch keine Botschaft mehr geben. Ne? Keine Konferenz mehr halten. Warum halten wir noch Konferenz? Aber der Punkt ist, die, die gesandt sind vom Herrn, die, die Propheten sind, Hirten, Lehrer, sie müssen dem Herrn so nah folgen. Sie müssen dem Herrn erfahren in der Wirklichkeit, in ihrem Lebenswandel. Der Herr muss an ihnen oder an sie viel tun, viel arbeiten. Der Geist muss wirken. Der Herr muss uns züchtigen. Hebräerbrief, Kapitel 12. Bist du bereit, gezüchtigt zu werden? Selbst wenn deine Eltern dir etwas sagen, dann reagierst du schon mit Tränen, mit Schreien. Wenn deine Eltern die Kinder nicht einmal züchtigen kann, wie kann Gott euch züchtigen? Ohne Zucht kann niemand im Leben richtig wachsen. Deshalb hat er gesagt, wen ich liebe, den züchtige ich. Und wenn du nicht bereit bist, gezüchtigt zu werden vom Herrn, dann bist du eine Bastarde. Und du kannst nicht seine Heiligkeit teilhaben. Der einzige Weg, geheiligt zu werden, wie Petrus gesagt hat, sei heilig, weil Gott heilig ist. Aber ohne Züchtigung gibt es keine Heiligung. Du möchtest frei sein, du möchtest tun, was ich will. Gell? Ach, was will ich? Ich will das tun, dann tue ich es einfach. Dann sagst du noch, ich habe Frieden. Natürlich hast du Frieden. Wenn ein Räuber in den Bank geht und raubt, er hat auch Frieden. Sonst hätte er das nicht getan. Aber was für ein Frieden? Frieden von oben oder Frieden von unten? Du hast dann die Freiheit, es zu tun, was du willst. Ist das Frieden? Am Ende bist du der Einzige, der Frieden hat und keine sonst um dich herum ist. So, vielleicht denkt ihr, das, was für eine Einleitung ist das für 1. Petrusbrief? Es ist schon wichtig, diesen Bruder, der diesen Brief geschrieben hat, zu sehen. Aber der Herr hat ihn viel getan. Diesem Mann am Ende ist ein anderer Mensch geworden. Er ist wirklich Kephas geworden. Und das sehen wir in seinem Brief. Er war nicht der Simon am Anfang. Er war jetzt der Petrus für den Aufbau, er redet für die Heiligung. Deshalb sagt er so stark die Heiligung. Und er redet von Leiden. Ja, den Weg des Leidens, denn ohne Leiden kommen wir nicht zur Herrlichkeit. Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Aber dahin zu gelangen, ist nicht einfach. Weil unser Herr ist durch Leiden in die Herrlichkeit gegangen. Und welchen Weg dann wollen wir nehmen? Wir können nicht mal eine Kritik von jemandem aufnehmen. Er sagte, er war ein Augenzeugen im 2. Petrusbrief von der Herrlichkeit. Jesu hat er gesehen. Aber er war auch ein Augenzeugen von dem Leiden Christi. Auch ein Augenzeugen von der Auferstehung in Himmelfahrt. Er war Augenzeugen. Ja. Deshalb, was er geschrieben hat, ist nicht nur Lehre, sondern wenn er geschrieben hat von dem Leiden Jesu, dass er vor Pontius Pilatus da geschwiegen hat und kein Wort gesagt hat, hat nicht gescholten, wenn jemand ihn geschämt hat. Aber wir streiten in der Gemeinde. Wegen was? Wegen nichts. Wegen nichts. Wenn ich das sehe, es zerbricht mein Herz. Wegen mich zanken wir und streiten wir. Und dann am Ende geht einer weg und dann die anderen und dann kommt nicht mehr und so weiter. Warum? Wer verursacht das? Dann du zeigst die Finger an die anderen. Sie und er und dieser hat verursacht. Nicht du. Das ist nicht der Weg, wie Zion gebaut wird. Das ist nicht der Weg. Nein. Denn am Ende, als Jesus auferstanden war, er hat zu Petrus geredet, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, ja. Dann sagt der Herr, weide die Lämmer. Dann fragt er noch einmal, zweimal. Und Petrus fühlt sich nicht mehr so wohl, wenn er das zweite Mal das fragt. Liebst du mich? Er wagte nicht mehr zu sagen, ja. Er sagt, Herr, du weißt. Das heißt, er ist nicht mehr so sicher, dass er den Herrn liebt hat. Vielleicht ein bisschen, aber das reicht nicht aus. Denn ein bisschen Liebe für die Gemeinde reicht nicht aus für den Aufbau. Dann sagt der Herr weiter, dann weide die Schafe, die Lämmer, die Schafe. Dann fragt der Herr ihn noch einmal, dreimal. Also wie viel Mal muss der Herr dich fragen? Deshalb benutzt auch Petrus sein, die Ältesten sind Hirte. Und der Herr ist der Erzhirte. Weide die Lämmer, nicht schimpfen. Wir reden von der Einheit. Einheit ohne Liebe, ohne Leben geht es nicht. Ja? Deshalb funktioniert nicht die Lehre über die Einheit. Und dann haben wir viele komische Vorstellungen. Und am Ende, oh Herr Jesus, guck mal, wir wollen dem Herrn folgen, aber ohne Petrus kannst du dem Herrn folgen. Wir folgen Petrus immer noch heute. Oder folgst du nicht mehr Petrus? Ruht, sie ruht dort. Warum halten wir eine Konferenz ohne Petrus? Nein, wir folgen dem Bruder Petrus. Oh, du folgst Menschen. Nein, ich folge dem Herrn. Weil Petrus ein Gesandter ist. Oder wirst du Petrus' Brief wegwerfen, weil es Petrus ist? Ah, Mutschan. Don't follow Peter, okay?
Auf, yes.
Don't follow him, okay?
Auf keinen Fall wegwerfen.
Wegwerfen. Auf keinen Nein. Fall? Nein, du folgst Menschen, nur nicht Christus. Wenn Petrus Unsinn redet, dann sollst du ihm nicht folgen. Das, was er Unsinn geredet hat im Evangelium, sollst du ihm nicht folgen. Aber jetzt, da der Herr an ihm so viel gearbeitet hat und er ist ein treuer Nachfolger Jesu, sogar ein Märtyrer geworden, dann sollst du ihm folgen. Deshalb sagte Petrus, wenn wir das Wort reden und lesen als Erste, müssen wir hoch beachten, keine eigene Auslegung. Weil wir dem Herrn folgen. Und dann Petrus, weil Petrus dem Herrn gefolgt ist. Ach. Petrus, ein Apostel, nicht vom Menschen gesandt, nein. Ein Apostel Jesu Christi. Er folgt Jesus. Deshalb folgen wir ihm. Deshalb nehmen wir sein Wort, welches nicht sein Wort, sondern das Wort des Herrn durch ihn gesprochen. Das sollen wir nicht unterschätzen, denn der Feind möchte das untergraben. Du folgst ja Menschen. Ich bin sehr bereit, jemandem zu folgen, wenn er dem Herrn gefolgt ist. Jederzeit. Aber wir sollen alle solche Vorbilder sein, damit die neuen Geschwister, die nach Feigen kommen, ein Vorbild sehen können. Nicht nur die Lehre, nicht nur Zion, 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 aber sie sollen sehen, wie Zion aussieht. Sie sollen Menschen sehen, die wirklich Christus leben. Und Christus so nah folgen und sind Vorbilder. Paulus sagte, seid mein Nachahmer, weil ich ein Nachahmer Christi bin. Dieses Wort folgen bedeutet nachahmen, aber du musst wirklich ein Vorbild sein. Das brauchen wir so sehr in unserem heutigen Tage, um zum Ziel zu gelangen. Und zum Ziel zu gelangen. Ja. Und daher sehen wir in den letzten Briefen hier in der Bibel, diese Apostel von Hebräerbrief, Jakobusbrief, auch Petrusbrief, Judasbrief, auch Johannesbrief, diese Briefe, gibt es nicht viele Lehre, sondern Leben, Vorbilder, praktische Anweisungen. Nicht hohe Visionen, aber am Ende sind alle fleischlich da. Wir reden von Geist, aber haben keinen Geist. Wir reden von Gemeinde, wir sind Gemeinde, aber was für eine herrliche, heilige, makellose. Eine Gemeinde, die den Herrn, die der Herr wirklich Sehnsucht hat, soll eine Gemeinde zu haben. Ich rede zu euch nicht als zu einem neuen Geschwister, liebe Brüder und Heiligen. Ich liebe euch wirklich. Ich möchte die Wirklichkeit sehen, weil das ist die Sehnsucht unseres Herrn. So lange Jahre sollen wir schon herrliche Gemeinde haben. Heute ist die Erntezeit, nicht die Zeit des Säen von Samen. Das war in Matthäus 13. Heute ist Erntezeit, der Herr möchte die Erstlingsfrucht haben. Aber seid ihr dann diese Erstlingsfrucht für die Ernte? Oder wiederholen wir die schreckliche Geschichte in der Vergangenheit? Eine Schande. Ich habe heute Morgen gesungen. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Nicht um meinetwillen alleine, sondern um euretwillen und noch viel mehr für die Herrlichkeit des Herrn, damit Gottes Wille auf dieser Erde geschieht und vollendet wird und hoffentlich mit uns auch zusammen. Und deshalb brauchen wir Petrusbrief. Und deshalb ist es gut zu sehen, wie Petrus solch einem Apostel geworden ist, dass er zu uns sowas schreiben kann. Von einem armen, rauen Fischer. Aber er war bereit, alles zu lassen. Ist das nicht wunderbar? Bist du bereit, alles zu lassen? Amen. Lob den Herrn, Brüder. Möge der Herr weiter zu uns sprechen durch die Brüder. Okay? Lob den Herrn für die Brüder. Alle sagt nicht ich die Rede, sondern Christus in mir. Das war in 2. Korinther. Ja, lob den Herrn. Ja. Amen. Der Herr sei mit euch allen. Ja? So, die Zeit ist um. Lob den Herrn.